Hallo, liebe Känguru-Podcast-ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Känguru-Podcasts. Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, das ganz kurz bevorsteht und uns alle angeht und uns alle interessieren sollte. Ich selber gemerkt habe, dass ich eigentlich viel zu wenig darüber weiß. Es geht nämlich um die zweitgrößte demokratische Wahl nach Indien. 350 Millionen Menschen sind aufgerufen, mitzuwählen. Und am Ende wird ein Parlament neu besetzt, das das dritte größte weltweit sein wird, nach China und Deutschland. Wovon spreche ich? Von der Europawahl. Und dafür haben wir heute nämlich einen Europaerklärer eingeladen, wie er mir gerade erklärt hat, wie ich ihn einführen kann. Ein Europaerklärer und Journalist, Axel Heyer. Hallo, lieber Axel.
Hallo.
Herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Genau, ich habe nämlich von einer lieben Kollegin, Känguru-Kollegin, habe ich nämlich eine Mail weitergeleitet bekommen, wo du inbrunstig deinen Freunden und Freundinnen erklärst, warum es so wichtig ist, zur Europawahl zu gehen. Und das hat mich auch echt berührt und ich dachte, meine Güte, ich weiß viel zu wenig. Du bist selber schon seit 22 Jahren in Brüssel, richtig?
Richtig. Und dann von dort aus natürlich immer mal wieder nach Straßburg, aber das ist ja schon Teil der Details, um die es dann vielleicht auch noch geht. Aber Brüssel, das ist der richtige Platz.
Was ist denn so wichtig an der Europawahl? Oder erklär mir einfach die Europawahl. Was heißt das?
Bei der Europawahl werden in allen Ländern, die in der EU dabei sind, an die Abgeordneten gewählt, die in den nächsten 5 Jahren im Europäischen Parlament die Gesetze für uns alle zusammen mitbestimmen. Das heißt, das Europäische Parlament wird dann neu zusammengesetzt und aus jedem Land kommt eine bestimmte Zahl. Deutschland, größte Bevölkerung, kriegt die meisten dorthin und in Deutschland wird deshalb, wenn die deutschen Parteien, die man so kennt und wo man die Plakate jetzt sieht, dann zur Wahl stehen und davon wird eine ziemlich große Zahl dann auch ihre Leute dorthin schicken und diese Abgeordneten werden dann 5 Jahre lang sehr viel Macht haben. Auch einzeln hat man da viel mehr Möglichkeiten als Abgeordneter als in den meisten anderen Parlamenten. Und dieses Europaparlament ist dann im Dreieck sozusagen, im Brüsseler Dreieck aktiv. Denn Europapolitik, das passiert in Brüssel an 3 Stationen. Ich kann das vielleicht schon mal kurz sagen. Da haben wir in diesem Dreieck oben an der Spitze diese Europäische Kommission. Da kennt man vielleicht die Frau von der Leyen, die im Moment da noch oder bald vielleicht auch noch zum zweiten Mal die Chefin ist. Die Kommission macht die Vorschläge wie eine Stadtverwaltung, die vielleicht Stadtverwaltung machen, die vielleicht neuen Kreisverkehr, wo bisher eine große Kreuzung war in der Stadt und das muss neu geplant werden, man muss gucken, wie teuer ist das, was muss man alles bedenken und dann wird es aber nicht die Stadtverwaltung machen, sondern dann wird das der Rat der Stadt Köln zum Beispiel machen. Darüber entscheiden, also gewählte Leute. Und so ist es hier auch. Wir haben einmal die Vorschläge machen und andere, die das beschließen. Hm. Nur da ist es nicht ein anderer, sondern 2, das Parlament und dann die jeweiligen Minister, Verkehrsminister zum Beispiel. Das ist so dieses Dreieck. Und da sind wir der Teil, das Parlament, über das man hier frei wählen kann.
Und was machst du da ganz konkret im Parlament?
Ich erkläre den Gruppen, die daherkommen aus Österreich oder Deutschland, warum das so toll ist, was da in diesem Parlament passiert. Und dafür habe ich 1 Stunde, 1,5 Zeit für die, die dann live nach Brüssel kommen. Und dann hoffe ich, dass die danach sagen, okay, jetzt weiß ich zwar noch immer noch nicht alles, ist ja eine Menge, aber ich habe ein Gefühl dafür, das ist eine ganz gute Sache oder eine ziemlich gute Sache. Deshalb werde ich da auch zur Wahl gehen.
Warum ist das denn so ein Herzensanliegen von dir? Also als ich diese Mail gelesen habe, dachte ich, wow, also der ist da wirklich sehr, sehr, steht da voll hinter und sehr engagiert, die Leute auch aufzuklären und ne, wirklich an die Urne zu bringen oder zu kriegen. Warum ist dir das so eine Herzensangelegenheit? Ich meine, du hast ja auch Köln verlassen, ne? Du kommst aus Köln, oder?
Ja. Insgesamt ist das, was hier mit Europapolitik so ein bisschen als langweiliges Wort rüberkommt, wenn man sich's mal genauer überlegt und genauer anschaut, ist das eine krass tolle Geschichte, die nämlich bedeutet hat, bis noch zum Zweiten Weltkrieg und noch 5 Jahre danach war es so, dass in Europa immer der Stärkere, das Recht des Stärkeren gilt. Und dass man da auch ziemlich rücksichtslos immer wieder in Kriege und starke Konflikte reingekommen ist. Im Grunde von der Steinzeit bis zum 9. Mai 1950, wer die dickste Keule hat, bestimmt. Und dann hat sich was geändert. Und das klingt für uns heute vielleicht normal, aber ich will es nochmal auf den Punkt bringen. Die Großen in diesem Europa, was dann erstmal 1950 mal gestartet wurde, das ist Deutschland, Frankreich, auch Italien, die haben gesagt, okay, wir geben jetzt von unserer Macht was ab. Die waren mächtig, weil die hatten die meisten Menschen, größte Wirtschaft, aber die haben sich auf Augenhöhe begeben zu denen in Belgien, Niederlande zum Beispiel, nicht so große Länder, haben aber gesagt, okay, wir bedrohen euch jetzt nicht mehr über die Grenze, wir respektieren diese Grenze und wir machen zusammen mit euch jetzt die Regeln. Und übrigens, das sechste Land am Anfang, das war das kleine Luxemburg, das musste auch erstmal so ein bisschen hochgehievt werden, dass auch das auf diese Level kommt, wo wir uns gegenseitig respektieren, zuhören und dann Lösungen suchen. Mit anderen zusammen Lösungen suchen, das klingt, ist heute in jeder Klassendynamik irgendwie so eine Sache, Gruppenarbeit, aber dass das in der Politik ist, das war damals eigentlich revolutionär. Und damit sind wir viel weiter gekommen als auf die alte Methode, wo es immer alle paar Jahre dann wieder heiße Konflikte gab und es immer wieder sehr unrund für die meisten und so ein paar große immer sich dann nur durchgesetzt haben.
Also so ist eigentlich die EU entstanden dann, oder?
Genau, und EU, das klingt natürlich wirklich nicht sexy als Begriff und auch wenn man das vielleicht irgendwie in einem Lehrbuch oder so sieht, so 4 Seiten, vielleicht 2 Schwarz-Weiß-Bilder, alte Männer, die Verträge unterzeichnen, das ist natürlich wirklich die ganz trockene Information und damit alleine kommt man hier nicht hinterm Ofen vor.
Deutschland hat 98 Abgeordnete, oder?
96. Aber ja, 96 in der Größenordnung.
Die wir, also die ich jetzt quasi hier sitzend wählen könnte, einen von denen. Also ich wähle die quasi direkt oder wähle ich die Partei?
Wenn man am 9. Juni ins Wahllokal geht, dann wird man dann ziemlich langen Wahlzettel finden, aber da stehen die Parteien drauf und jeweils für jede Partei mal so die Top 5, glaube ich, mit den Namen der Leute, die dafür die Partei kandidieren. Und es gibt eine Stimme bei der Europawahl. Das heißt, man wählt seine Partei und wenn die Partei danach 10 Leute ins Parlament bekommt, dann sind das halt die ersten 10 von ihrer normalerweise deutschlandweiten Liste. Und da gibt es ein paar Spezialfälle mit Bayern und so weiter, aber das lohnt sich aber, diesen Wahlzettel vielleicht ein bisschen weiter aufzufalten, weil …
Der ist ellenlang, ne? Ich erinnere mich, vor 5 Jahren dachte ich so, wow, meine Güte, der ist ja länger als der normale Wahlzettel, ne? Also der Bundes … bei den Bundeswahlen.
Ja, da gibt es ja auch manchmal …
Ja, das stimmt.
Also da, bei den Bundestagswahlen kann man sagen, naja … Die Parteien, die eine Chance haben, reinzukommen, die sind erst auf den ersten 2 Knicken. So die ersten, sagen wir 7 oder 8 bei der Europawahl, werden mehr Parteien aus Deutschland reinkommen, denn haben wir keine 5%-Hürde. 5%-Hürde in Deutschland heißt, mindestens jeder 20. muss überhaupt meine Partei wählen, sonst kommen wir gar nicht rein. Und jetzt im Juni wird es reichen, wenn man schon wahrscheinlich 1% für seine Partei Stimmen bekommt. Das heißt, da haben es letztes Mal auch 7 oder 8 kleinere Parteien geschafft, die man im Deutschen Bundestag nicht hat, aus Deutschland reinzukommen.
Das heißt, der Wahlzettel wird mir auch automatisch zugestellt, ne? Richtig?
Der Wahlzettel wird einem im Wahllokal am Tag selber in die Hand gedrückt. Es sei denn, ich mache halt Briefwahl. Die Wahlbenachrichtigung, Wahlbenachrichtigung, das sollte jetzt demnächst mal kommen als echte Postcard, also nicht in die E-Mail-Box, sondern da, wo sonst vielleicht die ganzen von den Supermärkten die Kataloge drin liegen, da müsste dann auch mal so eine Karton, so ein Postkärtchen mit was Offiziellem drin sein und damit am besten ins Wahllokal gehen. Notfalls geht es, glaube ich, auch mit dem Ausweis, aber auf jeden Fall, das ist der Startschuss.
Und neu ist jetzt, glaube ich, für Deutschland, dass auch schon Kinder bzw. Jugendliche ab 16 mitwählen dürfen. Ne?
Yes, das ist die gute Nachricht für alle, die im Anfang Juni schon 16 oder 17 sind. Man muss nicht mehr volljährig sein, um da mitentscheiden zu können.
Mhm. Es gab so ein paar Sachen, die ich in meiner Recherche so ein bisschen schräg fand. Also nicht in allen Ländern gelten dieselben Gesetze, was diese Wahl jetzt angeht. Ne? Zum Beispiel ist eins davon diese ab 16. Ne? Es gibt Länder, da dürfen die Jugendlichen auch erst ab 18 wählen. Ne?
In den meisten.
In den meisten. Und dann gab es noch so zwei, drei andere Sachen, wo ich dachte, ach, das ist ja echt interessant, dass das so unterschiedlich gehandhabt wird. Warum ist das so? Warum? Weil ich meine, es sind ja 27 Länder. Warum findet man an solchen Punkten keine Einigung?
Man sucht da vielleicht auch nicht die totale Einigung, denn schließlich ist das Motto von dem Ganzen ja auch United in Diversity oder in Vielfalt geeint. Also wir haben diese Vielfalt, ein bisschen wie in Köln, jeder Jeck ist anders, das haben wir da im großen Stil. Und das bedeutet, wenn die ihre nationale Kultur haben und sagen, wir stimmen zum Beispiel immer donnerstags ab, wie das in den Niederlanden, glaube ich, der Fall ist, dann okay, dann macht ihr das halt nicht Sonntag. Es wäre eigentlich ganz schön, wenn alle Länder zusammen an einem Tag, aber dann haben wir zum Beispiel die Italiener, die noch sagen, aber wir machen unser Wahllokal erst abends um 10, 11 zu und dann kann man erst eigentlich an diesem Wahlabend erst mit den Italienern irgendwas anfangen, während in Deutschland ja schon abends um 6 Schicht ist. Also da gibt es Unterschiede und man will nicht alles total streamlinen, man will auch da erlauben, dass das ein bisschen anders ist und diese Vielfalt auch, wo es geht, alle zulassen.
Und ich habe das ist so ein bisschen mein Gefühl, dass viele Menschen auch so in meinem Freundesbekanntenkreis denken, eigentlich haben sie total wenig Einfluss auf das, was da im EU-Parlament passiert. Woran liegt das? Was glaubst du? Hast du eine Erklärung?
Ja, habe ich. Die Erklärung ist für mich, dass uns das Muster fehlt, mit dem wir Politik verstehen. Die Parlamente im Landtag und im Bundestag, da wissen wir am ehesten, wissen wir ziemlich schnell, wer hat da die Macht. Die Macht ist nämlich die Mehrheit haben. Und eine Mehrheit gibt es in einem Parlament, wenn man eine Koalition macht, ein paar Parteien zusammen und das, wenn die sich nicht doof anstellen, dann gewinnen die jede einzelne Abstimmung bis zur nächsten Wahl. Und die anderen, die Opposition, guckt in die Röhre, kann sich auf den Kopf stellen, aber gewinnt nichts. Und diese klare Zweiteilung, die Sieger, die Verlierer, das ist ja ein bisschen wie Freund, Feind, das ist ja auch wie im Sport, unterstützt das eine Team gegen das andere Team. Das ist für uns im Leben ziemlich leicht zu erkennen. Klares Muster und wo man selber eben sich identifiziert mit einer Seite.
Und das brauchen wir vielleicht auch für die Orientierung.
Ja, das hilft einem und das haben wir hier nicht, weil wenn ich eine Partei gewählt habe und da haben wir jetzt einen konkreten Abgeordneten vielleicht hier aus der Region, dem gucke ich jetzt mal zu bei den Abstimmungen. Das ist nicht so, dass egal wo der sitzt, dass der jedes Mal gewinnt oder immer verliert, sondern der wird vielleicht in 68 Abstimmungen bei den Siegern und in 36 bei den Verlierern sein. Hat der jetzt einen guten Job gemacht? Kann man so gar nicht sagen. Man kann aber sagen, die Koalition in Berlin, die haben jetzt diese Regeln gemacht und deshalb müssen die sich daran messen. Das auf einen einzelnen Abgeordneten oder eine einzelne Partei zu beziehen, ist viel schwerer, weil wir haben diese riesige Vielfalt wieder. Die Vielfalt aus Europa ist Wahnsinn, aber das ist auch das, was wir haben wollen. Da sind so viele Parteien mit dabei, das können wir nicht alles so leicht mit einer Mehrheit, mit einer Koalition machen. Wir haben keine fixen Koalitionen und das Gegenteil. Das muss sich jedes Mal neu zusammenbilden. Und deshalb hat man aber auch kein klares Bild, wer ist da starke Frau, starker Mann oder sowas. Es geht um die Themen und nicht um die einzelnen Protagonisten.
Es gibt kein Schwarz und kein Weiß, sozusagen.
So sieht es aus. Alle Farben dazwischen, die haben wir.
Und warum wird mal in Brüssel und dann mal in Straßburg getagt? Ist das nicht unheimlich aufwendig? Also warum ist es so und ist es aufwendig? Zwei Fragen.
Also, ich glaube, das ist die Info, die man am ehesten von diesem Europaparlament hat, weil die ist so merkwürdig im wahrsten Sinne, dass man die nicht so leicht vergisst, wenn man es einmal gehört hat. Und das ist die Aufteilung, die hat für sich schon einen gewissen Sinn. Das heißt, die meiste Arbeit findet in Brüssel statt. Da fahren die an 3 Montagen im Monat hin. Und dann arbeitet man an so seinem Thema, an einem Gesetz für Verkehrspolitik, ein Jahr ungefähr, Pi mal Daumen, in Brüssel. Und wenn man dann soweit ist, dass klar oder absehbar wird, wo kommt die Mehrheit zustande, dann kommt es zum großen Finale und dafür geht es dann nach Straßburg. Straßburg ist also sowas wie die Spitze des Eisbergs von der Europapolitik.
Ach so.
Das sieht man dann im Internet oder im Fernsehen. Alles darunter ist unterm Wasserspiegel, aber wichtig, man muss auch da reingucken können. Und was in Brüssel passiert ist und in diesem Parlament, ist ziemlich transparent, wenn man es vergleicht mit den allermeisten anderen Parlamenten.
Und um es jetzt nochmal so ein bisschen runterzubrechen, also ich jetzt, Golli hier in Köln, habe ein Anliegen, kann ich da jetzt ganz aktiv irgendwie mitwirken, kann ich irgendwas tun, gibt es da eine Möglichkeit oder…
Ja, also zum einen hat man ja vielleicht eine Überlegung, was ist mir besonders wichtig, um eine Partei meine Stimme zu geben. Was ist mein Joker-Thema und bei welcher Partei ist das am besten aufgehoben? Die Partei wähle ich. Dann darf man aber nicht böse sein, wenn nicht diese Partei, also dann kriegt die Partei ein paar Abgeordnete, vielleicht auch 20 oder so. Aber es sind dann 20 von über 700 insgesamt. Das heißt, die müssen dann schon auch immer wieder gucken, wie kriegen sie eine Mehrheit für ihre Ideen. Und das ist immer ein langer Weg. Und am Ende wird sich nicht die eine Partei, die ich gewählt habe, gegen alle anderen durchsetzen. Denn meine Partei wird am Ende eine von ungefähr 200, ein bisschen weniger als 200 verschiedene Parteien sein. Und das ist eben die Vielfalt Europas. Die ist so groß und so soll es auch bitte sein. Mhm. Das heißt, da geht es immer darum, Brücken zu bauen. Und am Ende kann ich hoffen, dass diesen Joker-Thema, was ich habe, dass das in der Europapolitik auch zum Tragen kommt. Da ist man, da kann man ja bei jeden Wahlen eigentlich, wenn man sagt, also mir ist ganz wichtig, dass hier bei mir Verkehrsberuhigung ist, dann kann ich eine Partei wählen in meinem Stadtbezirk. Und wenn genug Leute das auch gemacht haben, dann habe ich vielleicht ganz gute Karten, dass wir hier Tempo 30 bekommen oder was. Aber bei allen anderen Wahlen, größer, ist es klar, dass man am Ende immer in einer größeren Verlosung mit dabei ist, wo viele Stimmen, viele Interessen reinkommen. Und deshalb alleine zu wählen, weil ich möchte, dass eine bestimmte Sache geändert wird, das ist eine Sache. Die andere Sache ist aber, wenn ich wählen gehe bei der Europawahl, dann zeige ich damit, dass die Idee dahinter, dass die eigentlich genial ist. Das heißt, dass wir uns hier eben mit diesen ganzen Nachbarn zusammentun oder getan haben und eben nicht mehr jedes Land für sich so irgendwie egoistisch guckt, was geht, sondern dass wir diesen Club gegründet haben. Ein Club, der so viele Vorteile hat, dass ja immer mehr Länder auch rein wollen. Wobei, Brexit haben wir auch mal ein Riesenland verloren.
Ja, das wollte
verloren.
Ich gerade ansprechen, genau. Wie war denn da die Stimmung in Brüssel?
Das war ein großer Schock vor 8 Jahren. Dann haben wir aber auch, das ist mir auch wichtig, auch jetzt für die Europawahl. Man hat nämlich geguckt, woran hat es gelegen? Und dann sah man, je älter die Menschen in Großbritannien waren, die da gewählt haben, desto eher waren sie dafür raus aus diesem Club. Die hatten auch so ziemlich viel in den Medien, dieses Thema, ey, diese verrückten Bürokraten in Brüssel, die machen uns irgendwie alles kaputt. Und wenn man das immer wieder zu hören bekommt, in den ganzen Zeitungen, die Sonntagszeitungen und so bestimmten Medien, wenn man nur hört Brüssel und alle, ach ja, bleib mir weg mit denen ungefähr, dann hat man kein klares Bild mehr, sondern man hat so ein richtig dickes Vorurteil. Das hat funktioniert und auch vielleicht so, dass sich die Welt so verändert hat. Viele Alte fühlten sich da nicht mehr wohl. Vielleicht lag es daran, die waren für den Brexit. Die Jüngeren dort, da war aber von den Umfragen klar, die finden das eigentlich ganz cool.
Die haben einfach nur gepennt und nicht gewählt.
Naja, erstmal haben die gesagt, wenn ich über den Ärmelkanal rüber bin, habe ich überall das gleiche Geld, habe andere Vorteile, bin ich schon dafür. Aber an dem Tag, wie du sagst, da haben die Jüngeren, ganz viele nicht hingegangen, während die älteren Briten, die sind notfalls mit dem Rollator eine Stunde am Wahllokal angestanden. Wenn nur jeder junge Brite oder Britin jemanden mitgebracht hätte aus dem Freundeskreis, komm, Hintern hoch und da gehen wir zusammen hin, dann würde dieses Wort Brexit in unserem Vokabular überhaupt nicht mehr vorkommen. Hm.
Es gab ja auch den Grexit oder so, ne? Grexit. Grönland ist auch ausgestiegen.
Ach so, ach ja.
Aber das ist schon Ewigkeit. Das ist aber
Millionen-Euro-Frage hier, ne? Der Grexit. Aber,
ja.
Aber man kann das mit jedem Land durchspielen. Und dann sieht man auch, so ein Wort hat dann seine Macht, weil man hat sich in Brüssel auch geärgert, dass das so ein starkes Wort war. Exit, ne, der Ausgang mit halt der mit dem Anfang von dem Land wie Britain jetzt. Es wäre natürlich schöner, wenn man so ein starkes Wort hätte für zusammenbleiben oder so. Ne? Und aber das lässt sich dann, das hat oft nicht mehr diese Schwarz-Weiß-Kraft. Mhm. Wenn wir sagen, komm, lass uns zusammenbleiben, ist schwächer, als wenn einer sagt, ich hab die Schnauze voll, ich hau ab. Das macht mehr Adrenalin. Und übrigens, es gibt in Portugal eine Partei, die heißt Chega, übersetzt sozusagen, ich habe die Schnauze voll. Die hat bei den Wahlen neulich in Portugal ihre Stimmen, glaube ich, vervierfacht. Und das haben wir doch alle, die Schnauze voll. Ja, als FC-Fan hat man die Schnauze voll, wenn man in die Politik geht oder guckt oder dann vielleicht in die Ukraine. Da will man doch auch am liebsten nichts mehr hören, was mit der Umwelt passiert. Jeder von uns hat Themen, auch im Privaten, wo man eigentlich sagt, mir reicht's. So, und das dürfen wir auch alle sagen, aber ob das auf dem Wahlzettel dann der richtige Ort ist. Denn danach muss man immer sagen, okay, wie geht's jetzt weiter? Wir müssen ja irgendwie wieder aufstehen und gucken, wie geht es in unserem eigenen Leben weiter. Deshalb ist, glaube ich, der Wahlzettel für ich habe die Schnauze voll und schön schwarz oder weiß nicht die super Idee.
Hm. Ja, umso toller, dass du wirklich hingehst und versuchst, auch in deinem eigenen Kreis zu mobilisieren. Ich meine, du bist vor Ort, du kriegst es mit, du bekommst live mit, was da möglich ist, ne? Also
Ja, genau, weil ich krieg mit, wie einzelne Abgeordnete eine ziemlich interessante Macht haben. Ich glaube, wenn man da bei einem Thema zuständig ist, weil ein Thema kommt normalerweise auf 7 Schreibtische, so viele Parteienfamilien haben wir im Moment. Und wenn man dafür 100 oder 150 Leute an so einem Thema schraubt und arbeitet, dann kann man viel mehr an dem Gesetz, wie es danach am Ende in Europa gelten wird, verändern, als wenn man irgendwie im Bundestag oder im Landtag sitzt. Denkt man vielleicht nicht, aber ist genau so rum, dass man dort als jemand, der da wirklich diesen Schraubenschlüssel in der Hand hat, da kann man mit einem viel größeren Hebel was erreichen.
Kann ich denn eigentlich eine Petition aufsetzen und die irgendwie EU-weit einreichen? Ist das eine Möglichkeit für mich, aktiv zu werden?
Ja, man kann, es gibt den Petitionsausschuss des Parlaments und die Kommission macht auch sowas. Und ja, da geht es darum, dass man sagen kann, Moment mal, da gibt es jetzt Regeln in Europa. Und ich habe den Eindruck, da wird gerade in meiner Stadt dagegen verstoßen. Da möchte ich, dass sich das ändert. Zum Beispiel irgendwie wilde Abholzungen in einem Urwald. Das ist jetzt, ich denke eher so an den Balkan. Aber dann haben diese Leute sich dann gewendet, hier nach Brüssel. Und man hat sich des Themas angenommen, hat die Öffentlichkeit dafür geschaffen, hat mit den dortigen Betroffenen, mit den zuständigen Politikern dann eben geschaut, wie sie das bitte verändern. Also das ist eine Möglichkeit. Praktischer ist natürlich heutzutage online. Mir gefällt was nicht oder ich habe eine Idee, dann kann ich über diverse soziale Medien vielleicht mal versuchen, auch einem Abgeordneten oder einer Abgeordneten da mal einen Wink zu geben. Also von mehreren Abgeordneten weiß ich, dass die da durchaus drauf gucken, was da dann aber auch konstruktiv kommt.
Mhm. Okay, und jetzt, wie viele Wochen sind es noch bis zur Wahl? Ich glaube 4, ne? Noch vier Wochen und ein paar Tage. Wie sieht es denn bei euch zu Hause aus? Also bist du auch in diesem Wahlstress? Du hast 6 Kinder insgesamt, ne?
Ja.
Wie sieht es bei euch zu Hause aus? Stress oder ist es eher, ja, es berührt euch jetzt gerade nicht so?
Im Moment ist, wenn man in Brüssel im Europaparlament ist, ist so ein bisschen im Auge des Orkans. Die Abgeordneten und die ganzen Kandidatinnen touren durch ihre Länder und im Parlament sind sie gerade also nicht. Aber es kommen natürlich weiter Schulklassen und Rentnergruppen, die Brüssel sowieso mal sehen wollen. Und denen können wir noch was Schönes erzählen.
Mhm. Ja, so wie du es jetzt heute uns erzählt hast. Also ja, für mich war das jetzt irgendwie ein ganz guter Einblick. Und jetzt auch noch mal so, ich meine, ich habe auch die letzten Male gewählt, das muss ich schon sagen, aber jetzt sich vielleicht doch da noch mal ein bisschen intensiver mit zu beschäftigen und halt Freund und Freundin mitzunehmen und zu sagen, kommt mit, wir gehen gemeinsam wählen.
Ja, und vielleicht auch, ohne dass man denkt, ich muss das alles verstehen. Das ist Vielfalt und Vielfalt ist bei Artenvielfalt echt kompliziert und bei europäischer Vielfalt auch. Aber dass wir das Prinzip dieser Vielfalt haben, das ist die super Sache und das lohnt sich, finde ich, dann auch zu zeigen an diesem Wahltag, weil ich das gut finde, gehe ich dahin zur Wahl. Wen ich wähle, gucke ich mir vielleicht erst in dieser Kabine an, aber irgendwann an diesem Tag da mal zum Wahllokal zu gehen, das bedeutet, ich bin eigentlich ganz gerne hier in Europa.
Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Axel, ich danke dir sehr. Vielen, vielen Dank. Wann gibt es denn dann die ersten Ergebnisse? Am 9. selber?
Am 9. selber. Es ist so ein bisschen wie Eurovision Song Contest, dass dann abends die Punkte eintrudeln aus allen.
Her.
Ja, genau, auch für den 9. Juni.
Genau.
Macht es klar.
Super, vielen, vielen Dank. Alles Gute und dann, schön, dass du hier in Köln warst bei uns und dann eine gute Heimfahrt nach Brüssel.
Merci beaucoup.